Hier ist 8 Milliarden, der Auslandspodcast des Spiegel. Und ich bin Olaf Häuser. Wenn die Zerstörungskraft eines Wirbelsturms helfen kann, eine politische Agenda zu verfolgen, dann leben wir wahrlich in sehr speziellen Zeiten. Warum das so ist, darüber sprechen wir gleich.
Virtuelle Happy Hours an einem Freitag im Sommer um 5 Uhr. Das klingt nicht wirklich happy. Geben Sie Ihren Mitarbeitern lieber das, was sie tatsächlich brauchen. Zum Beispiel Laptops mit Intel vPro im Evo-Design. Die haben lange Akkulaufzeiten, besonders reaktionsschnelle Leistung und integrierte Sicherheitsfeatures, damit der Arbeitstag für Ihr Team wirklich besser wird. Weitere Informationen finden Sie auf intel.de/worksbest.
My message to everyone affected is we're all in this together. The nation is here to help. That's the message I've been making clear to the mayors, governors, energy and utility leaders in the region whom my administration has been working closely with over the past few days. Even before Ida made landfall, I issued emergency declarations for Louisiana and Mississippi to help us respond quickly.
Seit Tagen tobt sich Hurricane Ida auf der anderen Seite des Atlantiks aus. Erst traf er das erdbebengeschädigte Haiti, dann zog er weiter nördlich, bis er auf die Küste der USA traf. Am Donnerstag schließlich standen die Millionenstädte Philadelphia und New York teilweise unter Wasser. Während wir diese Folge aufnehmen, steigen Opferzahlen und Schadenssummen. So zynisch das klingt und so furchtbar Ida auf die Gesellschaft der Vereinigten Staaten eingewirkt hat, für Präsident Joe Biden hat der Wirbelsturm auch eine gute Seite. Denn er lenkt die Aufmerksamkeit der Medien und der Nachrichtenkonsumenten auf sich. Und damit lenkt er auch vom beherrschenden Thema der vergangenen Wochen ab. Dem Fiasko des amerikanischen Abzugs aus Afghanistan, das inzwischen nicht nur die Republikaner, Joe Biden und seiner Regierung anlasten. Jetzt aber stehen die Zeichen auf Sturm. Und Biden kann seine gewählte Rolle als sorgender Vater der Nation einnehmen. Und Idas Verwüstungen, auch das ist ein Zufall, allerdings ein ebenso zynischer wie praktischer, könnten darüber hinaus auch auf zwei Themen einzahlen, die Biden als besonders wichtig erachtet: die Infrastruktur der Vereinigten Staaten und den Klimaschutz. Nur kann man sich darauf verlassen, dass neue, aktuellere Themen alle Fehler und Fehleinschätzungen der jüngeren Vergangenheit effektiv überlagern? Oder ist eine solche Strategie nicht bloß eine politische Wette mit dem Einsatz der eigenen Glaubwürdigkeit? Darüber habe ich mit meinem Kollegen Roland Nelles gesprochen, der die Wechselwirkungen zwischen Politik und Medien in den USA seit Jahren vor Ort beobachten darf.
Joe Biden hat schwere Zeiten hinter sich, vor sich und wahrscheinlich steckt er mittendrin. Wie empfindest du ihn momentan, was Afghanistan, seine Rechtfertigung dieses Abzuges und diese Kämpfe angeht?
Sagen wir mal so, es gibt zwei Ebenen bei der Geschichte. Er spekuliert ja darauf, dass im Grunde die Mehrheit der Amerikaner das gut findet, dass er abzieht. Und das ist sicherlich auch so. Und deshalb hat er ja auch so sehr festgehalten an diesem 31. August, an diesem Abzugsdatum. Und da hofft er eben drauf, dass die Mehrheit der Amerikaner das gut und richtig findet. Das ist das eine. Das andere ist, wie dann dieser Abzug eigentlich konkret abgelaufen ist und diese ganzen chaotischen Umstände. Und da muss man sagen, hat er natürlich keine gute Figur gemacht. Ganz im Gegenteil. Das war natürlich schrecklich, wie sich das alles abgespielt hat. Und das wird ihm natürlich jetzt angelastet und das wird ist auch eine, im Grunde eine politische Hypothek, die er mit sich herumtragen wird. Man muss halt sehen, wie sehr ihm das dann mittel- bis langfristig tatsächlich schadet. Aber er hat es nun mal, was den konkreten Abzug angeht, nicht so richtig gut hingekriegt, muss man sagen.
Ja, ich habe, glaube ich, bei der New York Times gelesen, dass Joe Biden eine Wette eingeht. Dass er eine Wette darauf eingeht, dass ihn die Nachwelt und auch die Menschen, die, wie du gerade sagtest, kriegsmüde sind, in gar nicht so ferner Zeit als gut und richtig bewerten, dass er den richtigen Schritt damit getan hat. Würdest du da mitgehen mit dieser Wette, die er eingeht?
Ja, das ist ganz sicher so. Also Politiker gehen ja immer ganz gerne solche Wetten ein. Und er spekuliert eben darauf, dass die Leute das bis zu den nächsten Wahlen vergessen haben und sich nur merken, dass er endlich diesen Krieg beendet hat. Und Klar kann man jetzt sagen, er hat häufig seine Meinung zu Afghanistan geändert. Ich glaube aber, dass im Grunde er tatsächlich einer der wenigen hier ist in Washington, die schon relativ lange der Ansicht waren, dass dieser Krieg beendet werden sollte. Und es gibt auch von ihm nachweisbar ältere Zitate, in denen er gesagt hat, dass er eben findet, dass es nicht richtig ist, diesen Krieg immer weiter zu führen. Und er hat auch im Wahlkampf ja zugesagt, dass er den Krieg beenden wird. Also insofern denke ich schon, war er in gewisser Weise da auch konsistent in seiner ganzen Haltung. Was ihm jetzt hier so kurzfristig natürlich geschadet hat oder schadet, ist, dass er noch in der vergangenen Woche gesagt hat, dass alle Amerikaner rausgeholt werden sollen, die raus wollen aus Afghanistan bis zum 31. August.
But let me be clear. Any American who wants to come home, we will get you home.
Und dass jetzt aber sich dann doch herausgestellt hat, dass immer noch einige hundert bis zu 200 Amerikaner dort in Kabul festsitzen und eben nicht rausgeholt worden sind. Und dieses Zitat aus der vergangenen Woche, das fliegt ihm jetzt tatsächlich so ein bisschen um die Ohren, weil es eben den Eindruck erweckt, dass er da sein Versprechen im Grunde nicht eingehalten hat. Ja.
Now we believe that about 100 to 200 Americans remain in Afghanistan. The bottom line, 90% of Americans in Afghanistan who wanted to leave were able to leave. And for those remaining Americans, there is no deadline. We remain committed to get them out if they want to come out.
Und hat jetzt in der neuerlichen Rede nach dem endgültigen Abzug aber nochmal betont, dass da keine Deadline für besteht, diese Leute rauszuholen. Ist das glaubwürdig, beziehungsweise wird das als glaubwürdig gutiert, ist vielleicht die bessere Frage?
Gut, was natürlich daran für ihn ganz gut ist, ist, dass es tatsächlich wohl nicht mehr so viele sind, sondern wirklich nur noch diese 200. Das ist natürlich besser, als wären es 2000. Und das, was jetzt seine Regierung, aber auch das Pentagon und Militärexperten immer sagen, ist, ja, wir haben ja die Kapazität mit unserem Militär, eben auch solche Leute dann doch auch auf andere Art und Weise aus dem Land rauszuholen. Also man stellt sich dann vor, dass sie dann da mit Hubschraubern die nachts irgendwo einsammeln oder so. Kann alles sein. Die einfachste Methode für ihn wäre natürlich und für seine Regierung wäre natürlich jetzt mit den Taliban irgendeinen Modus operandi zu finden, damit die sagen, okay, wir lassen diese Leute ausreisen. Und mein Eindruck ist auch, dass genau das ist, worauf sie hoffen, hier die Regierung von Biden, dass sie eben mit den Taliban sich irgendwie einigen können. Und diese Leute dann auf ganz normalem Wege über den zivilen Flughafen oder eben über den Landweg dann rausholen können, eben ohne militärischen Einsatz.
Joining us now to discuss the criticism, Fox News contributors Jason Chaffetz and Liz Peek. Good to see you both. Jason, there is actually a growing list of congressmen and senators who are calling for President Biden's resignation or impeachment. Does this go anywhere?
Der zweite große Gegner ist nicht die Außenpolitik, sondern lauert im Inneren. Und das ist die, ich sag's mal vorsichtig, Meinungsmache der Republikaner, auch vor allen Dingen über mediale Kanäle, da insbesondere, glaube ich, Fox News. Wie groß ist Joe Bidens Problem im Inneren, wenn man sich an Afghanistan orientiert?
Na, ich würde schon sagen, dass sozusagen die Zahl, an der man das festmachen kann, ist die 41. Das ist nämlich sein Beliebtheitswert im Augenblick. 41% der Amerikaner sind mit seiner Arbeit noch zufrieden. Und das ist ein erheblicher Absturz in den vergangenen Tagen und Wochen. Er war über 50% irgendwo. Und jetzt mit der Afghanistan-Krise ging das also total in den Keller. Und das ist für ihn natürlich schon ein Alarmsignal. Und ich denke, dass viele Amerikaner tatsächlich auch unzufrieden sind mit der Art und Weise, wie er und seine Regierung das gemanagt haben. Und er hat da natürlich auch ein Glaubwürdigkeitsproblem, weil er ist immer angetreten, auch im Wahlkampf sozusagen, als der Präsident, der jetzt seriös regiert, der also viel Erfahrung hat, der also weiß, wie man mit Krisen umgeht und anders als Trump eben nicht so ein Chaot ist, sondern irgendwie ganz souverän durchregiert und so. Das war ja immer so ein bisschen sein unique selling point, wenn man so will. Und dieses Image, das gerät natürlich jetzt total in Gefahr, durch diesen verkorksten Abzug, ja, und die Republikaner merken das natürlich, die wissen das ganz genau, dass sie da einen guten Punkt haben, wo sie einhaken können und attackieren ihn da jetzt eben auf ihre unnachahmliche Weise Und das übertreiben sie natürlich dann auch in die andere Richtung. Aber es kann natürlich verfangen, weil eben da auch eine Spur Wahrheit dran ist an der ganzen Geschichte. Ja.
A day of sorrow and promises of vengeance. President Joe Biden and First Lady Jill Biden attended a solemn transfer ceremony for 13 U.S. service members killed in Thursday's suicide bombing at Kabul Airport.
Es wird eben alles im Grunde entlang dieser politischen Bruchlinien zwischen Demokraten und Republikanern diskutiert. Und die Republikaner lügen, also da einige so auf dem Trump-Flügel, die lügen eben auch ganz gezielt. Da wurde dann zum Beispiel gesagt, dass Biden nicht am Flughafen gewesen sei, um die toten Soldaten da zu empfangen, die da in der vergangenen Woche bei dem Anschlag ums Leben kamen. Die 13 Soldaten, da sei er also nicht da gewesen, um deren Särge in Empfang zu nehmen. Und es stimmte gar nicht. Also der war tatsächlich doch am Flughafen. Und da wird halt ganz gezielt auch gelogen. Und das ist natürlich dann auch schlimm. Ja, diese Fake News, die dann da zum Teil dann auch in Umlauf gebracht wird, um beiden eben gezielt zu schaden.
Und dann hängen bleiben irgendwie irgendwo.
Ja. Ja, die Leute, die ihn halt sowieso immer schlimm fanden, so die glauben das natürlich alles gerne, ja.
Anyone who has observed Joe Biden in recent years could attest to his cognitive decline, his incoherent rants, his inability to answer the simplest of softball questions, his incidents of irrational anger and his general confused state.
Was für einen Eindruck macht denn Biden auf dich gerade persönlich? Denn in diesem Fake News, Meinungsmache, Populismusstrom, den er abkriegt, wird ja auch immer wieder gesagt, dass er nicht fit sei. Das ist ja, glaube ich, ein alter Vorwurf, ne? Aber momentan wirkt er tatsächlich manchmal überarbeitet, würde ich mal sagen.
Ja, das war halt immer das Problem, auch schon im Wahlkampf, dass man immer den Eindruck hatte, das ist im Grunde seine Achillesferse, sein Alter, dass man sich Sorgen machen muss, kann der das eigentlich in dem hohen Alter, also ist ja fast 80, kann er als Commander in Chief dieses Land führen? Man muss sagen, jetzt tatsächlich auch in dieser Krise leistet er sich eben auch dumme Patzer und Aussetzer. Ja, also wenn man sich hier so Interviews mit ihm anschaut aus den letzten Tagen oder auch seine Auftritte, dann waren da eben zum Teil auch unglückliche Formulierungen dabei, hat sich versprochen, musste wieder neu ansetzen. Also solche Dinge sind da vorgekommen. Das wirkt nicht besonders souverän und gerade in so einer Lage, wo eben es um Leben und Tod geht, wirkt dann so ein Commander in Chief auch nicht besonders souverän. Und er hatte da eben so ein paar Situationen. Ich fand jetzt selbst sein letzter Auftritt, in dem er jetzt also nochmal versucht hat, den Abzug in so einen größeren Zusammenhang zu stellen, der war dann besser, muss man sagen. Da hat er also sich zusammengerissen und hat das also, glaube ich, schon auch ganz gut seine Botschaften so rübergebracht. Da wirkte er dann irgendwie wieder gefasster.
As Commander in Chief, I firmly believe the best path to guard our safety and our security lies in a tough, unforgiving, targeted, precise strategy that goes after terror where it is today. Not where it was 2 decades ago.
Kann ihm das zum Verhängnis werden? Also, wie groß ist die Gefahr, dass das hängen bleibt?
Naja, zum Verhängnis werden es wäre halt ganz gut, wenn er das jetzt nicht irgendwie noch weiter so treibt. Ja? Also, das er muss da jetzt schon irgendwie wieder rauskommen. Und das Gute für ihn wiederum ist, das muss man sagen, dass natürlich hier in Amerika so der News-Cycle, also die Geschwindigkeit, mit der hier Ereignisse, Nachrichten so durch die Medien rauschen, der ist natürlich extrem beschleunigt. Und er kann eben darauf hoffen, dass auch das Thema Afghanistan hier sehr schnell wieder aus den Schlagzeilen, zumindest aus den ganz großen Schlagzeilen verschwindet und dann verdrängt wird von anderen Themen, die dann wieder aufpoppen. Also wir haben das jetzt schon gesehen mit dem Hurricane zum Beispiel, Ida, das ist hier natürlich in den USA auch ein Riesenthema. Zum Teil werden dann damit die großen Nachrichtensendungen aufgemacht und dann ist Afghanistan schon wieder irgendwie gar nicht mehr so wichtig. Und auf diesen Effekt kann er natürlich ein Stück weit hoffen, dass das eben so ein bisschen alles in Vergessenheit gerät. Das Problem für ihn ist, glaube ich, dass wenn jetzt tatsächlich die Krise in Afghanistan weitergehen würde, also wenn jetzt zum Beispiel es ihnen doch nicht gelingen würde, diese Amerikaner da rauszuholen, also wenn es da Geiselnahmen geben würde oder wenn es da nochmal große Anschläge auch gegen Amerikaner geben würde oder wenn es eben Wenn Afghanistan sich tatsächlich in den nächsten Monaten sehr schnell zu so einem Terrorstandort entwickeln würde, wieder von wo aus Amerikaner angegriffen werden im Ausland oder sogar hier in den USA, dann wäre das natürlich ein Riesenproblem für ihn. Dann würden die Leute ihm natürlich das vorwerfen und würden sagen, ja, weil du da abgezogen bist, haben wir jetzt hier alle diese Probleme. Und dann wäre das eben auch ein tatsächlich mittel- bis langfristiges Problem. Aber ich denke, er hofft eben darauf, dass es nicht so schlimm kommt und dass er da irgendwie so durchsegeln kann.
Da hake ich gleich mal ein, Roland, denn da hat er sich ja in den beiden Reden zu Afghanistan, sage ich mal, wenn man sie so nennen mag, auch sehr festgelegt, dass also die Terrorismusbekämpfung nicht mehr offensiv im Ausland stattfinden muss, sondern dass man das schön bequem mit Drohnen von zu Hause machen kann. Das wirkte auf mich fast schon waghalsig, sich darauf so zu verlassen. Wie wird das in Amerika gesehen?
Ja, das ist im Grunde die alte Drohnenstrategie von Obama auch, der ja den Einsatz von Drohnen gegen Terrorkräfte auch sehr stark befürwortet hat. Und hier in den USA läuft das immer so unter der Überschrift Over the Horizon Capacities. Ja, also das ist so ein Schlagwort, was jetzt auch immer wieder ganz oft kommt, dass eben Amerika in der Lage ist, auch in Ländern zu agieren, wo sie nicht mit Truppen am Boden sind, indem man eben diese Drohnen einsetzt. Und dann gibt es natürlich auch die Möglichkeit für die USA, dass man eben mit Spezialkräften dann eben nur noch punktuell in so Länder reingeht, um dann bestimmte Terroristen quasi festzunehmen, wenn man so will, oder zu töten. Und ich glaube, das ist so ein bisschen die Strategie, auf die man sich da jetzt eben verlagert, dass man eben sagt, wir brauchen da nicht mehr so viel Armee am Boden, sondern wir machen das eben aus der Ferne. Ob das alles funktioniert, kann ich
auch
dir nicht sagen.
Auch eine kleine Wette, ne?
Wieder. Ist auch eine Wette. Die sind hier sehr stolz auf ihre Fähigkeiten in der Hinsicht und die haben sie sicherlich auch. Aber ob das dann tatsächlich auch in Afghanistan klappt, muss man sehen. Das hängt natürlich auch sehr davon ab, wie da jetzt die politische Situation sich weiterentwickelt. Also ob die Taliban zum Beispiel auch ihr Versprechen wahrmachen und gegen diese Terrorgruppen selbst vorgehen. Das weiß man ja auch noch nicht. Oder ob es dann am Ende, ob die das auch nicht in den Griff kriegen. So, das sind ja alles so offene Fragen im Augenblick. Und ich glaube, Biden fährt da einfach so ein bisschen auch auf Sicht, ja.
Eine furchtbar spannende Lage ist das momentan. Biden hat ja nicht nur das Fiasko des Abzugs aus Afghanistan am Hals, er muss sich auch innenpolitisch gegen die Republikaner wehren. Und mir ist aufgefallen, dass die nicht nur weiter an der Wahlbetrugslüge stricken, sondern auch versuchen, in einigen Bundesstaaten das Wahlrecht zu ändern. Bitte korrigiere, widerlege mich oder bestätige mich, ob das eine kombinierte Strategie ist. Denn, und das ist mir aufgefallen, als du gerade sagtest, die News-Landschaft ist eine sehr schnelllebige in Amerika. Die Midterms, die wichtigen Halbzeitwahlen, wo es dann um die Mehrheit im Kongress geht, sind eigentlich immer ein Thema.
Absolut. Also Amerika richtet sich, also der politische Betrieb richtet sich ungemein an diesen Wahlkalendern aus. Ist in Deutschland im Übrigen auch so, in allen anderen Demokratien auch. Aber hier sind es eben diese großen Termine, die Midterms alle zwei Jahre. Und da gucken die alle schon drauf. Und es ist natürlich auch so, auch wenn das keiner zugibt, dass natürlich Joe Biden auch wahrscheinlich den Abzug jetzt unbedingt noch in diesem Jahr durchziehen wollte, weil er eben gesagt hat, oder weil er denkt, das ist eben weit genug von diesen Midterms weg. Und das wird dann keinen Effekt mehr haben auf diese Wahlen. Und deshalb wollte er das meines Erachtens unbedingt jetzt auch noch zu Ende bringen. Und da hängt natürlich auch viel von ab, weil da werden eben werden die Machtverhältnisse im Kongress festgelegt. Da wird entschieden über das Repräsentantenhaus, wer im Repräsentantenhaus die Macht hat, und über den Senat. Und die Demokraten halten ja im Augenblick dort die Mehrheit, das heißt also in beiden Häusern, und helfen Joe Biden damit auch, seine politische Agenda voranzutreiben. Und wenn sich das ändern würde im nächsten Jahr, also wenn die Republikaner zum Beispiel das Repräsentantenhaus erobern würden, dann wäre das für Joe Biden natürlich alles schon wieder sehr unangenehm, weil dann seine politische Agenda ins Stocken geraten würde. Die könnten ihn dann sogar womöglich mit ihrer Mehrheit impeachen im Repräsentantenhaus. Und deshalb haben die natürlich auch kein Interesse daran, die Demokraten, dass da irgendwas schief geht bei dieser Wahl im nächsten Jahr.
Das alles hat natürlich, Sie ahnen es, mit Donald Trump zu tun und mit seiner andauernden Behauptung, er habe die Wahl gegen Joe Biden nur durch Betrug verloren.
Das ist zigfach überprüft und ebenso oft von Gerichten widerlegt worden. Aber was zählen schon Fakten für die US-Republikaner im Jahr 2021? Wichtig ist vor allem das Narrativ. Daraus entstanden in diesem Fall Gesetzesinitiativen, die inzwischen in Texas tatsächlich zu einer Verschärfung des Wahlrechts geführt haben. So darf man zum Beispiel in Texas nicht mehr die Drive-In-Wahl-Option nutzen, die ich ohnehin als sehr amerikanisches Konstrukt empfinde, die aber laut Wahlrechtsexperten vor allem von schwarzen Wählern genutzt wurde. Und es ist auch verboten, dass offizielle Stellen unaufgefordert Briefwahlunterlagen an Wahlberechtigte schicken dürfen. Das muss man sich hierzulande mal vorstellen. Fragt man Kritiker, dann hat das zur Folge, dass die Hürden, überhaupt zur Abstimmung zu gehen, erhöht werden. Mit dem Kalkül, dass möglichst viele Angehörige von Minderheiten einfach zu Hause bleiben und nicht wählen gehen. Fragt man die Republikaner, dann wollen sie durch die Wahlrechtsoptionsbeschränkungen vor allem Wahlbetrug erschweren. Auch wenn sich diese Logik für mich nicht wirklich erschließt. Ich bin allerdings froh, dass hierzulande ein einheitliches Wahlrecht gilt und mein Wahllokal in Altona gleich um die Ecke liegt.
Das ist so, also das ist ganz klar so, in Texas, in Georgia, in Bundesstaaten, wo die Republikaner eben die Lokalpolitik oder Regionalpolitik beherrschen, versuchen sie eben durch neue Wahlgesetze Wähler der Demokraten vom Wählen abzuhalten. Das ist ein Riesenthema, ja, weil natürlich das hauptsächlich auch Schwarze sind oder andere Angehörige von Minderheiten, die da gezielt eben am Wählen gehindert werden sollen. Und das ist natürlich ein Riesenthema für diese Demokratie, ob das überhaupt richtig sein kann. Dazu muss man aber wissen, denke ich, ist auch wichtig, das auch zu sagen, dass natürlich das vor allem in Bundesstaaten spielt, die Republikaner bisher sowieso immer kontrolliert haben. Du weißt, es gibt hier diesen demografischen Wandel. Die Zahl der Einwanderer nimmt zu. Deshalb gibt es sozusagen die Theorie, dass eben in bestimmten Bundesstaaten die Demokraten, die häufiger vielleicht von Einwanderern gewählt werden, dass die eben dort Vorteile haben. Und die Republikaner versuchen eben, ihre Hochburgen zu verteidigen, indem sie eben diese Gesetze machen, damit diese Leute da nicht so gut wählen können. Texas ist so ein Beispiel. Da gibt es eben wahnsinnig viel Einwanderer inzwischen aus Mittel- und Südamerika und die wählen hauptsächlich Demokraten und die eher weißen Republikaner in Texas wollen halt nicht, dass die alle Demokraten wählen und deshalb machen sie denen halt das Wählen schwer, so damit sie weiter Texas regieren können.
This can't go on. When leaders refuse to hold themselves accountable over time, people revolt. That happens. We need to change course immediately and start acknowledging our mistakes. The people who made them need to start acknowledging them, or else the consequences will be awful.
Wie groß schätzt du die antidemokratische Bedrohung ein? Ich will darauf hinaus, dass Mary Trump, die Nichte von Donald Trump, im Interview, glaube ich, mit Mark Pitzke gesagt hat, dass die antidemokratische Haltung vieler Republikaner den Demokraten noch gar nicht so klar ist. Und ich glaube, sie hat auch darauf hingewiesen, dass der Sturm aufs Kapitol nicht einfach nur eine zufällige Wutentladung war, sondern dass das tatsächlich geplant war oder zumindest ein bisschen organisiert. Und jetzt, ich muss leider nochmal auf diesen Fiesling Tucker Carlson, meine Meinung, hinaus, der jetzt gesagt hat oder angeblich zur Revolte aufgerufen hat. So, wie ordnest du das alles ein? Wie gefährlich ist die Situation?
Ja, also Tucker Carlson und bei Fox News diese Moderatoren, die überschreiten ja häufig Grenzen und peitschen da die Leute auf. Das ist keine Frage. Und die erreichen ja auch genau diese Klientel, diese Trump-Wähler, diese Leute, die alle Demokraten für Vaterlandsverräter halten. So, also das funktioniert, glaube ich, schon. Und das ist auch gefährlich. Also wie sich das entlädt, kann niemand genau sagen, kann ich auch nicht vorhersagen. Aber die Erfahrung vom 6. Januar zeigt eben, es kann sich entladen und es gibt da eine akute Gefahr, dass es sich entlädt. Andererseits muss man sagen, dass natürlich auch die Warnungen vor dem Untergang der Demokratie in den USA haben natürlich auch ein Stück weit einen mobilisierenden Effekt wiederum bei den Demokraten und sozusagen bei den Demokraten im wahrsten Sinne des Wortes auch, weil die natürlich sagen, wir müssen unsere Demokratie verteidigen. Und es kann deshalb auch durchaus sein, dass zum Beispiel für die Demokraten in diesen Bundesstaaten, über die wir da gerade gesprochen haben, Texas und Georgia zum Beispiel, dass es eben auch ein mobilisierender Faktor sein kann, dass sie eben sagen, pass auf Leute, die wollen uns da unser Wahlrecht wegnehmen, geht alle wählen, damit das nicht passiert. Also das kann auch in die andere Richtung mobilisieren. So wie ja die Wahl zwischen Joe Biden und Donald Trump auch die Lager mobilisiert hat. Das hat ja auch die Wähler der Demokraten auch enorm mobilisiert.
Worauf müssen wir denn in den nächsten Tagen und Wochen achten? Gibt es wichtige Termine, die da in dieses Spiel mit eingreifen können und die vielleicht ja pro oder contra Joe Biden einzahlen?
Also was jetzt hier so mittelfristig natürlich extrem wichtig ist, ist die ganze politische Debatte um Joe Bidens 3,5 Billionen Dollar teures Investitionspaket. Das wird jetzt im Herbst hier durch den Kongress weitergehen. So hofft Biden und da muss er die Mehrheiten für organisieren. Und wenn er da Teile davon tatsächlich durchbekommen sollte, dann wäre das für ihn natürlich ein Riesenerfolg, weil dann fließt viel Geld auch an seine Wähler, an seine Klientel, aber auch insgesamt ins Land. Und dann kann er darauf hoffen, dass das eben einen positiven Effekt bringt und dass das dann am Ende dann auch im nächsten Jahr bei den Midterms seiner Partei hilft. Ja, das ist ja die unvorstellbare Summe von 3,5 Billionen Dollar, die da investiert werden sollen. Ja, nicht nur in Straßen und so, sondern auch zum Beispiel in den Klimaschutz oder auch in Sozialprogramme und solche Dinge, in die Schaffung von neuen Jobs. Und das ist schon extrem wichtig, auch für Biden hier.
Ist doch immer gut, ne, wenn das Geld bei den Leuten ankommt. So, das zahlt ein.
Absolut, ja. Und das zweite wichtige Thema, das hat man vielleicht in Deutschland noch nicht so auf dem Schirm, aber da gucken hier alle sehr gespannt drauf. Das sind die sogenannten Recall-Wahlen in Kalifornien. Das ist eine Vertrauensabstimmung, wenn man so will, über den dortigen Gouverneur der Demokraten, einen Mann namens Gavin Newsom. Und der muss sich diesem Misstrauensvotum dort stellen. Und Kalifornien ist ja ein wahnsinnig wichtiger Bundesstaat. Und das ist eine demokratische Hochburg seit einigen Jahren. Und wenn das jetzt schiefgehen sollte da für die Demokraten bei diesem Recall, dann wäre das natürlich ein Riesenproblem für Joe Biden, weil dann würden natürlich alle sagen, das ist auch ein Problem, das Joe Biden verursacht hat durch seine Afghanistan-Politik. Und das ist ein Denkzettel für Afghanistan. Und dann würde dieses Narrativ, dass Joe Biden eben auf dem absteigenden Ast ist und die Demokratische Partei eben auf dem absteigenden Ast ist, das würde eben gestärkt, wenn die Demokraten da in Kalifornien bei diesem Recall verlieren sollten. Das ist am 14. September das Ganze. Im Augenblick gehen eigentlich alle noch davon aus, oder die meisten, auch die Demokraten, dass die das gewinnen werden, also dass dieser Gavin Newsom da überleben wird politisch. Aber, ne, you never know in der Politik, so, ne, also das kann halt auch schiefgehen, so. Und das wäre natürlich für Biden und die Demokraten echt ein schwerer Schlag, wenn sie Kalifornien verlieren sollten.
In 2 Wochen wissen wir mehr über Kalifornien. Texas hingegen ist in dieser Woche einen weiteren extremen Schritt Richtung Konservativismus vorgeprescht. Nur 6 Wochen sollen schwangere Frauen dort in Zukunft Zeit haben, sich für eine Abtreibung zu entscheiden. So lange dauert es in der Regel, bis der Herzschlag des Embryos einsetzt. Nach einem neuen Gesetz soll jeder, jede und jeden verklagen dürfen, der an illegalen Abtreibungen beteiligt ist. Theoretisch sind das Ärzte, Menschen, die die Schwangere ins Krankenhaus begleiten, wie zum Beispiel ihre Eltern, und sogar der Taxifahrer, der sie fährt. Bei erfolgreicher Klage winken dem Gewinner, dem Kläger, $10.000. Ein effektives Kopfgeld, wie ich finde, für moderne Denunzianten. Ausnahmen für Vergewaltigungsopfer sind nicht vorgesehen. Das war 8 Milliarden, der Auslandspodcast des Spiegel. Mein Dank gilt Roland Nelles für das Gespräch in dieser Episode und Philipp Fackler, der gewohnt professionell die Postproduktion übernahm. Ihnen, werte Zuhörerinnen und Zuhörer, danke ich genau dafür, fürs Zuhören. Außerdem freue ich mich über Feedback zu dieser Sendung. Schreiben Sie mir dazu einfach eine Mail an die Adresse 8.milliarden@spiegel.de. Alle unsere Podcasts und Audio-Stories finden Sie immer auf spiegel.de in unserer Audiothek. Und in Ihrer bevorzugten Podcast-App können Sie unsere Formate bequem abonnieren. Bleiben Sie tapfer und gesund, bis wir uns in einer Woche wiederhören. Ich verbleibe bis dahin, Ihr Olaf Häuser.